segne. Ja, super, wir freuen uns.
So, ihr Lieben, ich bin gespannt. Schön, dass wir uns wieder sehen. Am Freitag
nice
haben wir uns auch, waren auch die meisten da, ja. Und es war wirklich
here,
ein feines Familienfest sozusagen,
nice,
ja.
Family party.
Genau.
He's not saying much right now.
Man kann es kaum glauben, aber auch Jesus war begeistert und vor allen Dingen, oder wie wir heute noch hören werden, erstaunt.
Was very astonished. About what he's not saying.
So, wir denken, er weiß alles, er sieht alles, was war, was ist, was kommt. So, ihm kann nichts mehr überraschen und im weitesten Sinne stimmt es auch. Ja. Aber trotzdem gibt es eine Geschichte, wo Jesus erstaunt war, was er dort erlebt oder gehört hat. Und diese Geschichte möchte ich heute mit euch durchgehen. Aber auf da, was mir jetzt momentan gerade drängt, ist zu sagen, dass er ein wunderbarer Gott ist. Und es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir das momentan nicht wahrnehmen.
Don't realize it at the moment.
Aber es gibt eine spätere, eine Zeit danach,
but there is a time afterwards.
Okay.
Gut. Time afterwards.
Danke. Ja, genau, die Damen haben ja am Freitag so wieder irre gearbeitet.
They're working quite a lot on Friday.
Geht schon, mach ich. Gearbeitet und ich möchte mich noch einmal wirklich bedanken dafür, weil es war schon unglaublich, was da aufgeboten wurde an Speisen und diese Vielfalt und dann so alles die Deko und die Spiele und das alles organisiert und ich habe auch beim Glücksrad mitgemacht und da hat es dann auch einen Trostpreis gegeben. Ja, und somit war ich getröstet.
So, ein Trostpreis.
Ja, was möchte ich mehr?
Look up that word.
Genau, und heute, wie es die Bettina schon angekündigt hat, haben wir die Würstel und wir haben auch noch Gulaschsuppe heute und ich werde auch noch ein paar Kastanien braten.
Gulaschsuppe,
ja. So, wir wollen nicht so einseitig uns ernähren, ja. Wir müssen auf die Vielfalt achten. So, wir werden heute eine gute Zeit haben miteinander. Und so, und es gibt Kaffee und Kuchen. Kaffee gibt es auch heute. Weil, ja. So, ich bin bereit heute. Ich habe mir schon alles hergerichtet hinten und so meinen Stand schon aufgebaut. Und genau, Kästenbrater.
So I'm the Maroni maker.
Ja, genau, wo bin ich stehen geblieben? So wunderbarer Gott.
It's a wonderful God.
So und oft gibt es eben Situationen, in denen wir es gar nicht so wahrnehmen, dass da er was Wunderbares schon gemacht hat und eingegriffen hat. Und erst viel später werden wir von einer Sache überführt, wo uns der Heilige Geist erinnert, was damals passiert ist und wieso das genau so passiert ist. Und ich möchte euch, ich habe eine komische oder eine interessante Nacht heute gehabt. Und zwar ist es um meine Eltern gegangen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch so ein ähnliches Erlebnis mal gehabt oder in so einer ähnlichen Situation, dass du kein optimales Verhältnis zu deinen Eltern gehabt hast und dass du in der Zeit, wo du genau dort gelebt hast und wo du das erlebt hast, es nicht als das wahrgenommen hast, was es eigentlich war. Und ich habe viel von meinen Eltern eingeengt und eingesperrt und gezüchtigt und so das so erlebt über viele, viele Jahre. Deshalb war ich so gut im Lesen, weil wenn du zu Hause in vier Wänden eingesperrt bist und du hast Bücher, dann liest du einfach. Ja. Und ich habe so viel gelesen und ich habe auch schon damals in der Kinderbibel gelesen und da hat es ein paar, es war so in der Volksschulzeit so, 11, 12 Jahre. Und da hat es ein paar Passagen gegeben, auf die ich nicht gestoßen wäre, wenn diese Zeit nicht gewesen wäre, wenn es die Umstände nicht so gewesen wären. Ja. Aber darum geht es mir jetzt nicht so. So, heute Abend habe ich eine... Und so ist die Zeit einfach so vergangen und es war kein reges Interesse meinerseits da, so mit meinen Eltern dann später ist das Leben dann einfach so entstanden und weitergegangen und Familie und die Helge ist in mein Leben gekommen und dann sind die Kinder gekommen und dann hat man sich ein Eigenheim geschaffen und so war man immer gut beschäftigt und gut ausgelastet und gesegnet. Ja. Und seltsamerweise, was ich heute erlebt habe, das war schon unglaublich erstaunlich, weil ich habe im Traum eine unglaubliche Sehnsucht nach meinen Eltern verspürt. Und zwar war das so intensiv, dass ich geweint habe. Ich bin dann aufgewacht und es war so intensiv, dieser Wunsch, bei ihnen zu sein und mit ihnen zu sein. Ich habe mir es nicht erklären können, weil ihr wisst ja die Vorgeschichte. Und aber wie das so zustande kommen kann. Und ich habe so eine Sehnsucht in mir ist da aufgestiegen, wie ich sie noch nie in irgendeiner anderen Sache so in dieser Art erlebt habe. Und ich glaube, dass wir oft in der Zeit, wo wir diese oder besondere Erlebnisse haben mit unseren Eltern oder gewisse Dinge erleben mussten oder erleben, so negativ wie positiv, dass es uns gar nicht so bewusst ist, was wir da gerade jetzt erleben und wen wir haben. So, ich weiß, heute weiß ich, dass meine Mutter, die sehr streng war mit mir, ihre Motivation war einfach Angst. Sie hatte Angst um mein Leben. Und, aber das versteht man nicht in der Situation. Ja. Ich habe das nie verstanden, dass sie die Fenster, wenn sie gegangen ist, hat sie zugesperrt. Und ich war dann da in dieser Zwei-Zimmer-Wohnung eingesperrt und sie hat dann die Fenster mit die Schnüre verbunden und abgewickelt einfach versperrt so und die Schnüre herumgewickelt und dann hat sie einen Knopf gemacht, dann hat sie immer gesagt, dass du mir ja nicht den Knopf aufmachst, ich weiß genau, wie ich ihn gemacht habe.
So war man
eingesperrt, ja. Und dann hat es Situationen gegeben, wo wir das war so ein U, dieser Block, dieser Gebäudekomplex, ein U mit viele Wohnungen und dann natürlich viele Kinder. Und da unten sind wir dann herumgelaufen, haben Räuber und Gendarmen und alle möglichen Dinge gespielt. Und dann hat es Spiele gegeben, wo die Kinder, die anderen, rausgelaufen sind auf die Straße und um den Block herum und sich außen irgendwo versteckt haben. Aber ich durfte nie hinauslaufen. Ich bin dann immer alleine zurückgeblieben. Ich war dann alleine im Innenhof und alle anderen 6, 7, 8, keine Ahnung, wie viele gerade waren, sind dann raus. Ja. Und ich bin nicht raus, so wie heute vielleicht die Jungs trotzdem rauslaufen würden. Ich hatte Respekt und Angst vor meiner Mutter.
Weil sie war schon. Ja, genau.
Das war so, gell? Ich weiß nicht, warum ich das erzähle, aber es ist einfach interessant, was damals so war. Meine Mutter hat mir nicht, wenn ich raufgehen musste, abends dann, wenn Schluss war oder wenn es zum Essen war, sie hat nie das Fenster aufgemacht ganz und hat raus und hat geschrien, Hans oder so, ja? Wie man es, sondern sie hat einfach nur gepfiffen.
Like opened the window and screamed like and shouted.
Und das war ein Pfiff. Ich weiß nicht. Ich hab den. Hunderte Meter. Habe ich den gehört. Später war ich mal bei der Helga. Habe ich die Helga schon in dem Schulalter gekannt. Dann waren wir bei ihr oben. Ihr Haus war ungefähr, ich schätze so 700 Meter entfernt. Und dann haben wir ja auf der Straße Federball gespielt und auf einmal höre ich diesen Pfiff. Der Schläger ist gefallen und ich bin gerannt. Keiner hat verstanden, was mit mir los ist, weil die haben mir das nicht gehört und überhaupt nicht richtig deuten können. Ja. Aber ich bin abgespurtet, weil ich wusste, jetzt, Hans, jetzt ist es Zeit. Und so war das und viel später dann habe ich das so eben erkennen können, für ihr war das, sie war einfach nur beengt um mein Leben, weil es war really nicht einfach, auch schon gleich nach der Geburt oder mit einem Jahr habe ich eine schwere Lungenentzündung bekommen und da wäre ich fast gestorben really und das war eine interessante Geschichte. Jetzt bin ich in dieser Geschichte. Meine Mutter hat mich gebadet und dann den Tisch gelegt, ja, so zum Wickeln und so. Und da war das Fenster offen. Und da war eine Freundin, eine Nachbarin da und meine Mutter wollte das Fenster zumachen. Dann sagt die Nachbarin, nein, du kannst es ruhig offen lassen, der Junge muss abgehärtet werden. Und wenn du so aus dem Bad kommst, weißt du, gell? Also ich ziehe mich dann an, damit die Wärme im Körper bleibt und so, nicht gleich alles verflüchtigt. Ja, so ist es dann ab ins Krankenhaus gegangen, aber der Teufel hat mich nicht bekommen. Amen. So, ich habe alles überlebt. Und heute war das so intensiv, ich kann das nicht beschreiben, Lieben, aber ich habe geweint im Bett und ich war auf so eine Sehnsucht nach meinen Eltern gehabt. Und ich weiß es nicht, ich habe es heute auch der Helga und der Tanja erzählt, die war auf Besuch heute. Und es war einfach nur unglaublich. Also unglaublich, da habe ich wirklich die Güte und die Liebe Gottes gespürt. Ja. Wenn so Momente, du weißt nicht, wie soll ich das jetzt deuten, habe ich Sehnsucht noch zu ihnen zu gehen, oder was ist jetzt los mit mir, aber das ist dann einfach diese wunderbare, diese Güte Gottes, diese Liebe Gottes, die dich da hineinnimmt und die dir in eine Sphäre mit hineinnimmt, wo du nur staunen kannst, dass es so etwas gibt. Und so bin ich einfach nur unglaublich dankbar unserem Herrn und Erlöser. Er hat uns erlöst, ja, und ich erlebe dieses Erlösen immer wieder, ja. Er erlöst uns permanent aus irgendwelchen Situationen heraus. Er erlöst uns von Drangsal, er erlöst uns von Krankheit, er erlöst uns von Menschen, die uns nicht wohlgesonnen sind. So, ich erlebe ihn permanent als den Erlöser. Und oft gibt es Situationen, oder, wo du sagen kannst, Herr, erlöse mich von heraus. Halleluja. Aber heute hätte ich ein Wort, nämlich Glaube an die Kraft des Wortes.
I have, a word on
Glaube an die Kraft des Wortes. Genau.
In the power of the word.
Und da gibt es eine Geschichte in Matthäus 8 von diesem Hauptmann. Kennt ihr? Das kennen wir, ja. Aber ich möchte Matthew euch da ein bisschen da hineinführen. Und in Matthäus 8, officer, Vers 5 bis 10 möchte ich lesen.
Matthew 8, 5 to 10.
Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, oder Kapernaum, trat ein Hauptmann zu ihm. Der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und wenn ich zum anderen sage, komm her, dann kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. So, da ist jetzt diese Sache mit dem, dass er sich gewundert hat, wie ich vorhin schon eingangs erwähnt habe. Und ich möchte euch da etwas mit hineinnehmen. Und zwar, dieses Kapernaum war zur damaligen Zeit ein Fischerort, ein Fischerdorf, aber es war auch ein Handelszentrum, weil diese Stadt oder dieses Dorf lag an einer Straße, die nach Damaskus führte, also so ein Handelsweg. Und dort hat er auch große Wunder getan oder seine Jünger erwählt. Und viele, viele Wunder lesen wir da in dieser, in der Bibel über diese Zeit. Und es war sozusagen auch seine Stadt, ja. In dieser Stadt, dort hat er sich am meisten aufgehalten. Von da aus hat er seine Evangelisationen gemacht, ist wieder immer wieder zurückgekehrt. Das war seine Stadt, das lesen wir in Matthäus 9, Vers 1. Da stieg er in ein Boot und fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Ja, so, da war eine besondere Beziehung zu dieser Stadt. Es gab dort viele Menschen. Und deshalb, er hatte schon gewusst, warum er diese Stadt als Stützpunkt wählt, weil da kamen immer wieder neue Handelsleute, Kaufleute und auch viele, viele Leute wohnten dort und hatten ihre Geschäfte. Und aufgrund dieser Situation war es auch ein Militärstützpunkt. Und da gab es diesen Hauptmann. Und dieser Hauptmann zu der damaligen Zeit hieß er Centurio, da war der Name seines Ranges Centurio, weil er befehligte 80 bis 100 Männer, eine Centurio. Und es waren schon ziemlich viele Soldaten zu der Zeit, weil es auch natürlich, müsst ihr euch vorstellen, so hat er ausgeschaut. Ein Centurio ist an dem zu erkennen, dass er den Helm Busch quer trägt, ja, alle. Die anderen tragen es so. Ja. Und so haben sie damals ausgesehen, was ihre Uniform betraf. Ein Schwert, ein Dolch, Schild.
Genau.
Und so, der war dort mit seinen 80 bis 100 Männern. So. Und müsst ihr vorstellen, wenn Jesus aufgetreten ist oder gegangen ist, es war immer etwas los. Ja. Da waren immer Massen hinter ihm her. Der wurde regelmäßig verfolgt, ja, und sie brachten alles, die Kranken, die Aussätzigen. Er wohnte dann auch im Haus von Petrus, wo er seine Schwiegermutter vom Fieber befreite, heilte. Dann gab es dort dieses Wunder mit den zwei Gerderenern, die ja wie irr auf ihn zuliefen und dann gesagt haben, was willst du von uns? Ja, es ist nur nicht die Zeit. Und er hat ihnen diese Dämonen ausgetrieben und das war dann die Geschichte, wo die Dämonen in eine Herde Schweine hineinfuhr und die sind dann den Abhang hinuntergelaufen und sind über das Ufer gestürzt und in den See hinein und sind dort alle ersoffen. Dann gibt es diese Heilungen von Gelähmten, den Dichtgicht, die blutflüssige Frau und dann diese zwei Blinde, Besessene, also ohne Ende in dieser Umgebung, was Jesus alles dort wirkte, war einfach hochkonzentriert und unglaublich für die Menschen, die dort lebten in diesem Bereich. Und dann kam dieser Hauptmann und fragte ihn einfach so, ob er nicht... bereit wäre, ihn zu kommen und den seinen Knecht da zu heilen, der gelähmt war und der einfach große Schmerzen gehabt hat. Und wie dann Jesus sagt, ja, er kommt, er geht gleich los. So, das hat mich auch verwundert, viel oft bei manchen Stellen, da lasst ihr die Leute ein bisschen warten und schauen, was sie darüber denken oder wie immer, keine Ahnung, das ist immer anders gewesen, immer wieder eine andere Strategie, aber da war er bereit, sofort zu gehen. Vielleicht hat er was gewusst. Der Hauptmann hat dann gesagt, nein, du brauchst nicht zu kommen, du brauchst nur ein Wort zu sprechen und mein Knecht wird geheilt werden. So, mit der einen Sache, ja, dass er ein Römer war und damit ein Unreiner war, wo er eben nicht bereit war oder wo er wusste, dass Jesus als Jude kann er nicht in dieses, normalerweise in dieses Haus gehen. Aber trotzdem war er einfach von ihm, von dem Herrn Jesus überzeugt, dass er nicht direkt dorthin gehen muss, ja, körperlich zu erscheinen braucht. Er braucht nur ein Wort zu sprechen. Und aus dem Grund hat er gesagt, so einen Glauben hat er in ganz Israel noch nie gesehen. Weil, wisst ihr, die Menschen haben ihn ja verfolgt. Ja? Sie mussten hin zu ihm. Wir wissen, die blutflüssige Frau oder alle anderen. Sie haben die Bahren hereingetragen. Es muss ja eine Tortur für ihn gewesen sein. Oder hat er es anders wahrgenommen? Was für ihn anders? Aber so mit natürlichem Auge betrachtet oder wie wir das heute so sehen und beurteilen würden. Ja. Er war nie alleine, er war immer außerirdisch. Er hat sich verflüchtet auf den Berg, um mit seinem Vater alleine zu sein, wo er wieder diese Kraft erhielt, um das alles zu bewältigen. Und so sind sie alle zu ihm gekommen. Aber dieser Hauptmann hat eines gemerkt und da geht es jetzt um diese Autorität auch, weil er sagt, ich verstehe die schon, ich stehe auch unter Autorität und unter mir gibt es auch Autoritäten, also ich bin auch Autorität für andere. Und er hat erkannt, dass Jesus in seinem Wort war absolute Autorität. Was er sagte, geschah. So war sein Eindruck, du musst nicht kommen, du brauchst nur zu sagen. Dieser Hauptmann mit seiner Mannschaft musste so oft ausrücken, weil es einfach so tumultartig zuging in dieser Stadt. Und es war ja immer so latent die Frage, gibt es wieder mal einen Aufstand oder was, jetzt kommen sie wieder, jetzt rappeln sie sich wieder zusammen, was soll das? Man musste immer wieder ausrücken, dabei sein, beobachten, schauen, dass da nicht zu über ausufernden Versammlungen gekommen ist. Und so hat er das immer wieder beobachten können, weil er ja dabei war. Was da läuft, wie viele da geheilt wurden, was Jesus machte, wie er es machte. Er hat immer nur gesprochen. Er hat gesagt, von deine Sünden sind vergeben, bis steh auf, nimm dein Bett und geh. Er hat einfach nur gesprochen und dieser Hauptmann hat gesehen, dass das, dort gibt es ein Wort, da gibt es eine Autorität. Und dieses Wort, das, was von dieser Autorität kommt, das hat Kraft. Das hat Macht, um etwas zu verändern. Amen. So, ihr Lieben, mein Anliegen heute ist, dass wir uns ganz bewusst wieder ganz neu auf das fokussieren, dass das Wort Gottes Kraft hat. So, wenn wir beten, speziell wegen Heilung, das ist so das Thema, ja, was auch da natürlich, um das es da gegangen ist. So, ihr Lieben, ich weiß noch, Zeiten hat es gegeben, wo ich noch junger Christ war und dann kamen diese Themen mit Heilung und Beten für Heilung und ja, und Jesus heilt. Aber was mich sehr, sehr beschäftigte oder was mir Sorge bereitete dabei war, wie muss ich beten, damit das passiert? Welche Worte muss ich wählen? Welche Reihenfolge von Worten muss ich wählen, damit es gewährleistet ist, dass das, um was ich bitte, auch geschieht? Und so war man mehr, oder ich, ja, mehr damit beschäftigt, zu erforschen, zu erarbeiten, wie sollte man beten, damit man eine möglichst hohe Trefferquote erzielt. Ja, kennt es jemand? Hat es jemand schon einmal erlebt? Ja, genau. Wisst ihr, und was die Elke heute gesagt hat? Dass Gott uns kennt. Er kennt jeden. Bevor wir es ausgesprochen haben, weiß er schon Bescheid, um was wir bitten wollen. So, meine Intention ist, vergiss es. Vergiss es. Die Bemühung, es richtig zu machen. Das ist sowieso eine Grundkrankheit von Christen, speziell wenn jung und so. Ich weiß das aus meiner Erfahrung. Man hat einfach den unglaublichen Drang und das Bedürfnis, es richtig zu machen. Ja? Und dabei vergessen wir zu sehr und zu oft die Gnade Gottes, die Liebe und die Barmherzigkeit. Und dann schauen wir, wie es die anderen machen. Und dann, wenn sie es anders machen, dann denken wir, ja, ist kein Wunder, dass da nichts passiert. Amen. So, ihr Lieben, wir leben in einer Beziehung mit unserem Schöpfer, wo wir von der Schiene wegkommen müssen, dass wir versuchen, es richtig zu machen ihm gegenüber. Das Einzige, auf was wir schauen sollen, ist, dass die Einstellung unseres Herzens stimmt, dass die Motivation stimmt. Und wenn die Motivation stimmt, kannst du keinen Fehler machen.
Your motivation is right.
Dann ist dein Vater einfach nur happy.
Can't make a mistake. Then you're, ja. Then our father
dann
is just
denk
happy.
Kinder oder wer, ja.
And he thinks
dann bist du einfach nur glücklich.
As a children.
Und du sagst nicht zu deinem Kind, aber so das war jetzt falsch formuliert. Ich kann dir das jetzt nicht geben, du musst es anders machen. Geh nur mal und lies nur mal und schau und probier oder sag zuerst zu der Mutter, ob das richtig ist und dann kommst du noch einmal, was sehen und dann. So, ihr Lieben, das ist nicht die Beziehung, die wir mit unserem Vater haben. Amen. Die Beziehung zu unserem Vater ist absolut schmerzfrei
is without pain.
Und absolut Deckel frei. Wisst ihr, versteht ihr, wenn ich meine Deckel? Da ist kein Deckel drauf.
So the relationship is without lid.
Wir müssen verstehen, dass wir oder das zusammenbringen. So oft vergessen wir das. So auf der einen Seite proklamieren wir, du kennst mich, du weißt von Grund auf, vor Grundlegung der Welt und so weiter und so weiter. Ihr kennt all diese, ja, diese Reden. Und dann auf der anderen Seite, dann kommen Situationen und wir mühen uns ab, es recht richtig zu machen. So, das geht nicht zusammen. Das passt nicht zusammen. So, wenn du mit ihm, mit deinem Schöpfer, mit deinem Herrn, mit deinem Retter und Erlöser redest und ihn bittest, dann mach es einfach so, wie du es normalerweise tun würdest. Ganz einfach.
Just easy, ja. Simple.
Und da kommt nämlich sonst ein Druck auf dich. Und ich habe das erlebt. Ich hab gedacht, ich muss da drauf kommen. Ich muss da drauf kommen. Ich muss hinter dieses Geheimnis kommen. Ich muss forschen. Ich muss lesen. Ich muss dieses Buch lesen und von dem das lesen. Und jetzt hören, was hat er gesagt? Wie hat er gesagt? Was hat er getan? Oh, Mann, das kann ich gar nicht merken alles. Oh je, das wird mir nicht gelingen. Davon hat uns Jesus frei gemacht. Ja, wir sind frei. Wisst ihr, dieses Wort frei, das hat so seine Bedeutung. Ja? Aber wir verkennen es oft mal frei. Frei ist bei uns nicht ganz frei. Es ist nur so, frei ist einfach frei. So wie alles ist.
Ja?
So ist frei, frei. Jesus hat uns frei gemacht. Und das große Hindernis, dass Menschen zu Jesus finden, ist Religiosität. Das ist das absolute No-Go. Und bei Bide, diese Begegnung in der Ehe, was einige schon waren, da gibt es eine Passage, wo wir über Masken sprechen. Und dann habe ich da eine, was gibt es noch für Masken? Und dann habe ich da eine, und das ist die religiöse Maske. Und da habe ich Folgendes dazu geschrieben, und das lese ich immer wieder vor. Keine andere Maske ist mehr in der Lage oder ist mehr dazu Unheil und Gebundenheit zu bewirken bei den Menschen als irgendeine andere Maske. Dieses verzweifelte Bemühen, es richtig zu machen, zweigt dich oder drängt dich aus Gottes Gegenwart hinaus.
It's pushing you out of God's presence because you want to focus on how I'm going to do it right and not focusing or listening to what God says.
Ich habe Videos geschaut und gesehen von Dämonen austreiben Kraft, kennt jemand Kraft, Namen, Kraft, weiß jetzt nicht den Vornamen, da gibt es Videos, wie er das, Charles Kraft, ja, wie er das macht, diese haben wir auch in der Gemeinde angeschaut. Und dann hat er mit der Person geredet und wie heißt du? Und der Name, der Dämon hat dann geantwortet und so ist es gegangen. Und ich bin damit beschäftigt gewesen, ganz, ganz intensiv mir zu merken, welche Frage er zuerst gestellt hat, welche Frage er dann als nächstes gefragt hat, was die andere Person inzwischen gesagt hat, wie er darauf reagiert hat, wie er auf eine andere Antwort reagiert hat und die kann ich nur eines sagen, ihr Lieben, da wirst du irre.
One thing, you're gonna get crazy.
Das funktioniert so überhaupt nicht.
It's not gonna work like that.
Das ist eine Sache des Heiligen Geistes und nicht deines Verstandes. Unser Verstand ist sehr oft eine Barriere zwischen uns und unserem Herrn. So, wir wollen es verstehen. Ja. Aber wenn du Gott verstehen möchtest, dann habe ich einen Rat für dich. Warte, bis er dich holt. Dann wirst du es verstehen. Dann wirst du ihn kennenlernen, wie er tatsächlich ist. Amen. So, hab etwas Geduld. So, ihr Lieben, wir wollen heute etwas mehr Gemeinschaft haben, und so habe ich jetzt den letzten Vers in 1. Korinther 4, 20. Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in der Kraft. Das Reich Gottes ist, es passiert nicht wegen dem Wort, versteht ihr? Sondern wegen der Kraft, die aus diesem Wort hervorkommt. Wenn Gott das Universum, wenn er gesagt hat, es werde Licht, versteht ihr, das ist nicht nur dieser Schall oder vielleicht war es überhaupt gar nicht zu hören, vielleicht hat er es nur gedacht, ja, aber es steht eben, dass er sprach, so er hat gesprochen, aber dass das alles so wurde, lag in der Kraft des Wortes. Die Kraft, die in diesem Wort vorhanden war, hat das Wort freigesetzt und es ist geworden. So, ihr Lieben, wenn wir für Krankheit, für Kranke oder für irgendwelche Situationen beten, dann verwenden wir ganz einfaches Wort, aber im Glauben an das Wort Gottes. Und dieses Wort, verstehst du, ob du es laut sprichst, ob du es leise sprichst, ob du es nur denkst oder was immer. Es kommt nicht auf das drauf an, sondern es kommt darauf an, was das Wort freisetzt, die Kraft, die im Wort Gottes steckt. Amen. So, es ist die Kraft, die uns verändert. Es ist die Kraft Gottes, die uns errettet. Amen. Es ist die Kraft. Und wenn wir beten, und das vielleicht für jemanden, der möchte, dass ich bete, beten, und ich möchte so tun, dass der Herr nicht denken muss über das, was ich geredet habe, sondern freisetzen kann.
Amen. I don't understand Hans anymore.
Und im Glauben, es sagt Jesus, der seinen Glauben so in Israel noch sehen, dass jemand geglaubt hat, dass ein Wort genügt. Ein Wort hat er gesagt, ein Wort. Aber in diesem einen Wort, so viel Kraft, dass alles gesagt worden ist,
always a bit interrupting, so I don't understand Hans right now. Sorry, guys.
So, das ist eine Bildung sozusagen unserer im Gebet. Generell muss ich schon sagen, den Herrn wahrgenommen haben, einschätze, also mit meinen begrenzten Fähigkeiten. Ist es unglaublich einfach mit ihm. Unglaublich einfach. Weil er sagte, er hat sich ja die Toren erwählt und die Gebildeten und die was sich auf ihre Fähigkeiten, auf ihre geistigen Fähigkeiten verlassen, die hat er zu Toren gemacht, und den anderen hat er die Weisheit geschenkt, weil sie sie mit einer Einfalt genommen haben und mit einer Demut. Seht ihr, der Hauptmann, er wusste genau, er muss da hingehen, er muss dem eine Botschaft, Jesus, zu diesem wunderbaren Gott kommen und ihn einfach bitten, einfach ein Wort zu sprechen. Einfach ein Wort. Und er war so davon überzeugt, dass das genug ist, dass er gesagt hat, na, du brauchst gar nicht kommen, das genügt. Das genügt. So, Jesus ist heute auch nicht physisch vorhanden. Aber wir haben doch eine Beziehung zu ihm, als ob er wäre, oder? So, wir können mit ihm reden, wir können, manche Leute tanzen mit ihm, manche Leute dieses und jenes mit ihm. Ja, alles ist möglich, dem, der glaubt. Halleluja.
Genau so. Amen. In him.
So, ihr Lieben, ich wünsche mir eine entspannte Christenheit. Je mehr wir entspannt sind, umso mehr werden wir empfangen. Je mehr wir verkrampft sind, es richtig tun zu wollen, umso mehr werden wir seine Barmherzigkeit, seine Güte und seine Gnade versäumen.
Amen.
So, du kannst es nicht richtig machen. Woher willst du wissen, dass das jetzt richtig ist? Sondern du kannst nur mit einem offenen Herzen in Demut zu deinem Herrn gehen und sagen, Herr, sprich nur ein Wort. Ich weiß genau, es braucht nicht mehr. Du bist derjenige, der du bist. Du bist das Alpha und das Omega. Ein Wort von dir genügt. Und es wird passieren. Ich glaube daran. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke. Halleluja. Ich habe es jetzt so am